Hallo und willkommen zur neuen Folge des WEC Magazin Podcasts. Da wir gerade alle komplett sportfrei haben, angesichts der aktuellen Lage, haben wir, Tobias und ich, etwas Besonderes überlegt für diese Folge und so eine Art Doppelfolge aufgenommen. Diese Woche geht es darum, dass wir mit Menschen sprechen, die eng mit der WEC verbunden sind oder waren. Zum einen im ersten Teil sprechen wir mit Olli Sittler, Eurosport-Kommentator und mehrmals in Le Mans dabei gewesen als Kommentator und gerade für Formel E zuständig. Und im zweiten Teil sprechen wir mit Dominik Kreihamer, der Österreicher war fast 10 Jahre mit der WEC verbunden, mit Rebellion Racing, mit Bicolis. Und wir wollten mit den beiden nur ein bisschen quatschen über die Sachen, die sie bewegen und ihre Meinungen zur aktuellen Lage, zur WEC im Allgemeinen. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ihr Fragen habt oder Feedback oder Themen für zukünftige Folgen, dann könnt ihr jederzeit an podcast@wec-magazin.de schreiben oder uns per Facebook oder Instagram kontaktieren. Ich denke, es kann gleich losgehen. So, vielleicht fangen wir einfach mal an mit vielleicht ein bisschen Hintergrundinformation oder Geschichte über deine Laufbahn jetzt als Kommentator für Eurosport. Formel E, Le Mans, Porsche Carrera Cup, war alles dabei. Wie kommt man eigentlich dazu, so einen Job zu bekommen oder in diese Karriere einzusteigen?
Ja, da spielt vieles da rein. Als erstes mal, Technik interessiert mich, fasziniert mich. Autos haben mich schon als kleines Kind fasziniert. Ich habe Modellautos gesammelt mit dem Rennsport. Da waren meine Eltern nicht so ganz dafür. Aber das ergab sich dann am Ende alles genauso, wie es jetzt sein muss. Das ganze Audio-Thema, ich habe es eben im Vorgespräch schon gesagt, nach dem Abi angefangen, Hörfunkproduktionen zu machen und habe wahnsinnigen Respekt und Hochachtung vor den Sprechern gehabt, weil mich sowas einfach, Radio ist toll, aus dem Nichts kommt ein Ton auf dein Ohr und eine Stimme löst Emotionen aus, sowas fand ich toll. Mein Chef hat es mir damals aber nicht zugetraut oder zugestanden, auch so einen Beitrag mal einzusprechen und als ich dann gekündigt habe und mit meinem Studium angefangen habe, mit Medientechnologie studiert oder promoviert, da habe ich dann mein Setup, was ich in der Agentur, in dem Studio hatte, mir zu Hause hingestellt, habe Sprechen geübt und habe für alle möglichen Kumpels, Studentenkollegen, alle möglichen Filme und Audioproduktionen, die es gab, vertont und gemacht. Und das ist immer mehr geworden. Auf der DTM habe ich für einen Dienstleister gearbeitet und wir hatten irgendwann so ein Streckenradio, so ein Eventradio dort aufgelegt und der Moderator stand im Stau, ganz klassisch. Und dann habe ich das Mikrofon in die Hand genommen, ein bisschen gesprochen. Und daraufhin haben mich dann Kollegen angesprochen, Stefan Heinrich, Stefan Moser. Und über die bin ich dann zu Motors TV erst gekommen, dann auch zu NTV später mit der Formel 3, mit Formel 1, 2012 Trainings und Highlights. Und da hat mich witzigerweise der Kollege oder mein Chef jetzt bei Eurosport im Fernsehen gehört und meinte, ist ja witzig, ich wusste gar nicht, dass du kommentieren kannst. In Le Mans war ich damals allerdings schon mal als Runner dabei, habe Interviewgäste den Kollegen zugeführt und dann meinte er, ja, dann sprichst du doch einfach nächstes Jahr in Le Mans auch, dann kommentierst du einfach da mit. Und zack, war ich da.
Cool. Und was war dein erstes Jahr, wo du Le Mans warst als Kommentator dann?
Als Kommentator müsste 2009 gewesen sein.
Peugeot war das.
Peugeot, ja, ich wollte gerade sagen, ja. Peugeot gegen Audi.
Ja. Ja, das ist eine ziemlich gute Überleitung in unsere Hausaufgabenthema, was wir letztes Mal hatten. Ne? Wir haben für unsere Zuhörer ein bisschen Hausaufgaben gestellt oder gesetzt, wie sagt man das? Und das Thema war, den Film Truth in 24 schauen. Eigentlich
für mich eine Freude, eine freudige Angelegenheit, weil ich habe diesen Film schon gesehen und ich wusste, Tobias hat den noch nicht gesehen.
Ja.
Deswegen dachte ich, das ist vielleicht eine gute Sache, dass wir die Zeit überbrücken, bis irgendwann wieder mal was auf der Rennstrecke passiert. Olli, du hast den Film auch gesehen neulich. Hast
heute,
du da
gerade
heute? Naja, dann ist es ganz frisch in deinem Kopf. Was sind deine Erinnerungen aus dieser Zeit? 2008 war ja der Film gemacht worden.
Also als erstes muss ich mal sagen, und das habe ich mir vorhin wieder gedacht, habe den Link auch an ein paar Freunde geschickt. Das ist mit Abstand der beste Film, den ich zu Le Mans kenne. Der packt dieses ganze Thema in kompakte anderthalb Stunden. Es ist toll geschnitten, es ist toll besprochen. Es sind großartige Interviews drin, allein wie Alan McNeish die eine Runde dort kommentiert. Da hat die Produktionsfirma auch gedacht, naja, probieren wir es halt 5 oder 10 Mal. Alan kam rein, setzt sich hin und in einem Take war die Nummer gegessen. Also sensationell. Der ist von der ersten bis zur letzten Sekunde einfach spannend.
Es hat auch vor allem Helden aus diesen Persönlichkeiten so ein bisschen hinter den Kulissen gemacht, so wie Houghton Haynes und dann später beim zweiten Film Lena Gate. Ich fand es richtig interessant, wie man da ein bisschen mehr erfährt, auch von den Sachen, die vielleicht nicht so gut laufen. Ne? Das ist ja nicht alles perfekt, wenn man Le Mans gewinnt, und bei weitem nicht.
Na, ich habe da mit Lena mal bei einem Abendessen zusammengesessen und wir haben über die Zeit gesprochen und ich weiß nicht mehr genau die Szene, ich will da jetzt auch nicht zu viel aus dem Nähkästchen verraten, aber sie hatte an der einen Stelle gedacht, oh Mann, jetzt habe ich es verkackt, jetzt verliert Audi wegen mir Le Mans. Sie hat irgendeine Ansage vergessen, aber die Fahrer haben selbst reagiert und am Ende ist alles gut geworden, aber es ist einfach, da sind so viele Einzelschicksale dahinter und das ist auch das Spannende, wenn du vor Ort bist und darüber berichten darfst. Es ist wie derjenige, der aus dem Ferienlager nach Hause berichtet. Da sind wahnsinnig viele Bekloppte, die da mitfahren, die da ihr komplettes Herzblut reinstecken, ihre komplette Intelligenz, die komplette Zeit, die Familie hinten anstehen lassen, nur um dort gut dabei sein zu können. Und wir sitzen dann da mit meinen Kollegen und dürfen wirklich, 38 Stunden sind das in der Regel, die wir in so einer Le Mans-Woche live senden, die ganze Zeit, die ganzen Emotionen nach Hause transportieren, so gut wir es eben können.
Wahnsinn.
Tobias, was hast du von dem Film eigentlich gehalten? War das für dich jetzt, hattest du da was Neues gelernt oder war das spannend? Wie fandst du das dann überhaupt?
Ich muss dazu sagen, mein erstes Le Mans-Rennen, was ich je gesehen habe, war 2013 jenes, wo der Alain Simonsen gestorben ist.
Mhm.
Vorher hatte ich noch gar keine Berührung mit Le Mans gehabt, habe 2012 WEC eigentlich ja nur entdeckt durch so einen ganz guten Artikel im Motorsport-Magazin. Ich glaube, Titel war damals Der unbekannte Weltmeister. Da ging es so ein Porträt über André Lotterer, den kein Mensch kennt, so gefühlt nach dem Motto. Und umso schöner war eigentlich dieser Film mal zu sehen, weil Der gibt dir so ein bisschen Gefühl, als würdest du das Rennen live miterleben. Und das fand ich echt spannend gemacht. Die Art und Weise, wie der Film aufbereitet ist, hat mich gleich wieder so ein bisschen in diese Phase versetzt. Ich würde jetzt gerne mehr von Le Mans sehen. Und umso ärgerlicher ist es eigentlich, dass wir jetzt bis Ende August warten müssen, bis überhaupt wieder ein bisschen WEC vor losgeht.
Ja, ja, eigentlich, das stößt ein bisschen so den Hype an, ne? dass der Ball kommt ins Rollen und es ist ja, draußen wird es ja wärmer und irgendwann wird dann der Sommer kommen. Also ja, genau. Ich freue mich, dass es dir gefallen hat. Die gute Nachricht, ich habe es vorhin gerade angesprochen, es gibt einen zweiten Teil, der für mich, ja, vielleicht noch, ist noch nicht besser, aber genauso gut ist. Und das ist über das Rennen im Jahr 2011. Da spielt auch Lina ein bisschen die Hauptrolle eigentlich als Renningenieurin von André, Marcel und Benoit. Vielleicht können wir das dann für die nächste Folge mal als Hausaufgaben setzen, weil das wäre für mich auch eine ziemlich gute Angelegenheit, denke ich, das nochmal zu schauen.
David, man muss dazu sagen, 2011 ist ja immer noch dein Lieblingsrennen. Du hast da sogar eigenen Artikel drüber geschrieben, mehrfach thematisiert.
Das ist allerdings, und das ist auch wieder jetzt eine perfekte Überleitung, weil wir wollten dich, Olli, fragen, was eigentlich. Ich meine, zu meinem Lieblingsrennen können wir später kommen, aber was ist dann dein Lieblings-Le Mans-Rennen der Geschichte eigentlich?
Ich bin durchgehend dabei gewesen seit 2009, nur leider einmal nicht. Da musste ich zur DTM nach Ungarn und da habe ich, glaube ich, mein Lieblings-Le Mans-Rennen verpasst. Okay. Das war die Nummer, wo in der Nacht alles drunter und drüber gegangen ist, wo die Teile geflogen sind, die Autos sich von selber in Luft aufgelöst haben. Porsche, Audi, Toyota, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, da ärgere ich mich heute noch, dass ich da nicht dabei gewesen bin.
Das war bestimmt das Jahr 2014, wo der Toyota in der Nacht komplett zum Erliegen gekommen ist. Da brennt er irgendein Stück durch und es blieb einfach stehen, obwohl das das schnellste Auto war überhaupt. Das ist, ja, das ist schade.
Das war doch ja. In einem Jahr gewesen, wo es oder? Nachts keine Übertragung gab, ne? Wo du bloß aus der Kamera das Auto gesehen hast und man das Auto auf der Strecke gesucht.
Das außerdem, ja.
Ja. 2014 war die Nummer, da ist so ein kleiner Steckerdefekt gewesen,
ja, genau.
In Toyota, der am Ende das Dashboard entzündet hat, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ich denke, das Rennen, bei dem ich nicht dabei gewesen bin, war 2017, genau.
Ah ja, okay. Und da war dieses Auto von Jackie Chan, DC Racing, ganz vorne dabei. Kann das sein? Hat was gewonnen. Das LMP2-Auto.
Da war doch bloß ein paar Minuten Unterschied, ne? Wo sie es ganz
genau gerissen hatten. Und die drei Toyotas sind innerhalb von einer halben Stunde alle ausgefallen.
Genau, das muss das gewesen sein. Ich habe da nur die Zusammenfassung gesehen, aber es war auch ein bisschen schwer in Ungarn TV zu kriegen. Mhm. In der Hotellobby saß ich mit Arno Wester dann, einem Kollegen, der das Schriftentum in Deutschland abdeckt im Motorsportjournalismus. Und wir haben den Typen an der Rezeption freundlichst gebeten, den Fernseher auf Eurosport zu schalten. Und er hat es tatsächlich gemacht.
Lustige Geschichte dazu. Ich war da in dem Jahr dabei und habe gearbeitet. Und als so die Nacht kam, bin ich raus vom Medienzentrum und wollte halt ein bisschen von der Strecke entdecken. Da bin ich da Fortschikane, letzte Kurve, gehe ich hinüber vom Medienzentrum, von eurem Fernsehzentrum-Dings, wo ihr da sitzt.
Du meinst von den Kommentatorenkabinen, die schönen
genau,
Anhänger, die normalerweise
heißt.
Auf der Tour de France stehen.
Ja, ach, richtig? Stimmt das?
Ja, seit okay. letztem Jahr haben wir feste Metallcontainer, aber vorher hatten sie so ja. komische Anhänger, die sind vom ACO von der Tour de France.
Ach, so glamourös. Ja. Ja, ich war ja dann gegenüber, wo diese Porsche-Zentrum gibt, da hatten sie auch Hospitality und sowas drin. Und da war ganz guter Blick von dem Balkon da. Und da habe ich ein bisschen aufgepasst und dann wollte ich weiterziehen Richtung Arnage-Kurve. Da wollte ich mit einem Bus fahren oder laufen, notfalls. Und als ich da weg bin, habe ich Radio im Ohr gehabt und dann höre ich, wie in einer halben Stunde alles für Toyota komplett auseinanderfällt. Und ich war gerade da, wo das alles passiert, aber ich habe nichts davon mitgekriegt, nicht mal im Fernsehen. So ist es halt manchmal, ne?
Ich stand schon, ich glaube 2016 ist das gewesen, da stand ich schon bei Toyota in der Box mit Alex Wurz.
Oh nein.
Und weil die Toyota-Jungs wirklich über Jahre, die sind immer freundlich gewesen, die Tür war immer offen, du konntest keine falschen Fragen stellen, die kamen unaufgefordert in die Kommentatorenkabine, da mussten wir nicht mehr jemanden schicken. Also wirklich tollen Job, den die da gemacht haben und ich habe mich so für sie gefreut, in Führung liegend und dann dachte ich, jetzt stelle ich mich in die Box und sobald die Flagge fällt, gratuliere ich allen und bedanke mich nochmal und dann stehen wir da. Alex fällt plötzlich das Gesicht runter, starrt auf den Monitor und hinter mir ist der erste Schlagschrauber in die Ecke geflogen und dann war irgendwann der Moment, wo ich gedacht habe, ich habe hier nichts zu suchen, ich gehe jetzt mal besser wieder nach Hause. Aber das war wirklich bitter. Das habe ich an vorderster Front miterlebt und da habe ich alles vergessen. Und das Witzige ist, ich bin mit einem Kollegen zusammen nach Hause gefahren. Wir hatten uns verabredet an der Kommentatorenkabine und ich komme da hin und er auch. Und wir laufen so zum Auto und er sagt so, ja, so eine Scheiße, jetzt gewinnt Toyota das Ding. Ich weiß nicht, was du die letzte Viertelstunde gemacht hast, aber irgendwas hast du nicht mitgekriegt. Wieso? Der lag doch vorn. Also ja, bis eine Runde vor Schluss, dann ist er stehen geblieben. Nein, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, genau so war es.
Das geht in die Geschichte ein, denke ich, das Rennen. Das werde ich auch nie vergessen. Leider damals zu Hause verfolgt, auch ohne Worte. Das kann man einfach nicht in Worte fassen. Wie, vor allem die Vorgeschichte von Toyota, Jahre über Jahre, wie du es schön erklärt hast, wie das Team so viel, sie haben sich so viel Mühe gegeben, auch schon bevor sie im Jahr 2012 zurückkamen. Es gab ja andere Fälle, wo Toyota es ganz knapp verpasst hat. Also,
in den 90ern ja. Schon.
Ja, ja.
Ralf Kellenas ist ja für Toyota gefahren, der bei uns ganz lange Jahre in der Kabine dabei saß. Und bei ihm war es zum Beispiel so, der konnte den Zieleinlauf nicht kommentieren. Er musste, hat sich da immer ausgeklinkt. Und man muss vielleicht dazu sagen, Toyota hat ja verglichen mit Audi, Porsche und auch Peugeot ein Budget, was, naja, munkeln wir mal, die Hälfte ungefähr beträgt von dem, was die anderen zur Verfügung haben. Und trotzdem die Stirn hochzuhalten und auch jetzt noch dabei zu sein, Hypercar zu entwickeln, also da muss man wirklich den Hut ziehen.
Ich habe es auch schon oft immer wieder erwähnt und das verdient noch einen ganz großen Applaus und Respekt an der Stelle, weil Toyota hat so eine Liebe zu Le Mans. Ja. Toyota hat so eine Liebe zum Sport und so eine Bindung, was man echt, auch in der jetzigen Krise, ich glaube, selbst nach Corona und Wirtschaftskrise, da müsste schon ein Teufel passieren, damit Toyota sagt, wir hören jetzt auf mit WEC und Le Mans. Also die sind so innig dabei, dass das gibt es, glaube ich, nichts Vergleichbares im Sport.
Das ist richtig, wobei unser geliebter Motorsport nun mal jetzt so eine Geschichte ist, wo, naja, man böse gesagt auch einfach drauf verzichten könnte. Die machen es sicher nicht aus Liebe, da stecken ganz klare Marketingstrategien dahinter, aber wenn man irgendwo Kohle sparen will, oder wir haben es bei Peugeot gesehen, du kannst nicht 2.500 Leute rausschmeißen und weiter in Le Mans fahren.
Ja, ist richtig.
Es ist, ist vor allem jetzt in der Zeit, wo wir nicht mal wissen, ob dieses Jahr überhaupt was stattfindet.
Schön, dass du es sagst.
Ich meine, wir wollen ja nicht spekulieren, weil ganz einfach keiner von uns überhaupt, also von Tobias und ich haben überhaupt keine Ahnung, niemand hat Ahnung, wie es weitergeht, aber wir hoffen nur, dass das irgendwann alle überstehen oder die Mehrheit. Ich weiß nicht, ob Teams das wirklich ein Jahr ohne Sponsorengelder und alles durchstehen werden. Da für mich, ob dieses Jahr die WEC zu Ende fährt, ist für mich noch eine große Frage.
Ich denke, bei dem ganzen Sport steht so ein riesengroßes Fragezeichen. Ob das Motorsport ist oder über Fußball wird ja deutlich häufiger und ausgiebiger gesprochen, aber auch da gibt es ja Riesenprobleme. Da fallen 60.000 Spiele aus, dann reden sie über Geisterspiele und so weiter und so fort. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass 250.000 Leute in Le Mans rumstehen, wenn wir da wirklich im September antreten werden. Mal sehen.
Ja,
und dazu kommt halt, das Jahr hat auch nur 365 Tage. Oder wir haben ein Schaltjahr, ne? Egal.
Schaltjahr.
Aber also haben wir ein bisschen mehr. Aber was soll's? Jeder versucht natürlich, seinen Kalender noch durchzudrücken, sobald dann es wieder weitergehen kann oder soll. Und ich bin mal gespannt, inwiefern uns da nicht so ein bisschen die Zeit ausgeht oder die Terminüberschneidungen oder ob überhaupt was passiert. Du hast gesagt, vor knapp vier, fünf Wochen waren wir noch in Marrakesch am Formel E gemacht und da habe ich scherzhaft noch in der Boxengasse gesagt, ich bin mal gespannt. Am Ende ist das das letzte Rennen, was ich in diesem Jahr kommentiere und ich war ganz schön, naja gut, schockiert. Am Ende saß ich da und dachte so, verdammt, hätte das vielleicht mal nicht so laut sagen sollen. Natürlich unabhängig von meiner Aussage, aber so schnell kann es kommen. Und jetzt sitzen wir alle da und haben gar nichts.
Ja.
Wahnsinn. Aber ich bin auch noch der, also ja. Mein Bauchgefühl sagt mir, wir sehen Le Mans dieses Jahr nicht mehr. Das ist einfach, klar, es ist wirtschaftlich für die Region extrem wichtig, aber diese Gefahr, diese Menschenmassen, du kannst nicht wissen, selbst wenn der ganze Virusgeschichte vorbei ist, gibt es da nochmal einen Sprung in der Richtung. Also es ist auch eine Frage, geht es dann nächstes Jahr gleich Anfang mit dem Sport wieder los, ne?
Das ist vor allem eine Frage vielleicht, die WEC, die ACO selber nicht beantworten kann. Ich denke, es wird nicht erlaubt sein, dass das überhaupt stattfindet. Ich kann mir Stand heute nicht vorstellen, dass schon im September eine Veranstaltung mit über 200.000 Menschen erlaubt ist. Zumal die alle aus unterschiedlichen Ländern kommen und pilgern nach Le Mans. Und dann ist Le Mans vielleicht auch dann Schwachstelle quasi für die Bevölkerung dort. Die müssen die auch schützen. Ist jetzt nicht nur, keine Ahnung, vielleicht ohne Fans, aber ist das dann das Gleiche? Ich weiß nicht.
Also willst du die Verantwortung für übernehmen?
Dass es kein Le Mans gibt?
Nein, die Verantwortung, wenn du so ein Event durchziehst. Ich denke, das Problem hat jeder. Und wenn du dich in die Lage von einem Politiker versetzt oder einem Team, ich meine auch so ein Teamchef oder ein Motorsportchef ist natürlich verantwortlich für seine Leute. Und du glaubst doch nicht, dass bei einem weltweit agierenden Motorsportkonzern, die da irgendwie das Gamblen anfangen. Mit Sicherheit nicht.
Nee, mit Sicherheit nicht. Und also da muss jemand, wie du schon sagst, muss jemand die Verantwortung übernehmen und das wird niemand machen wahrscheinlich. Ist alles schon ziemlich deprimierend gerade, was Motorsport angeht, aber ja.
Du, solange wir gute Laune haben und Zeit haben, um solche Spirenzchen hier mal zu machen. Ich habe in den letzten Tagen ein bisschen Simracing kommentiert, gestern Abend Mike Rockenfeller mitgefahren. Kleiner Hinweis, kommt morgen auf Twitch. Vielleicht einfach mal reingucken. Es geht dann um den Audi e-tron Vision Gran Turismo. Da sind wir sogar tatsächlich Le Mans gefahren. Mike Rockenfeller durfte die Strecke auslosen und dann wurden da zwei Rennen absolviert. Die Nummer basiert auf RCCO. Thomas Vogt von Speedpool, der da ja seit Jahren dabei ist, so eine kleine Slotcar-Serie. Was heißt eine große Slotcar-Serie haben die. Und in diesem Winter haben sich dazu entschlossen, auch Simracing zu fahren. Und gestern Abend ist die dritte Veranstaltung gewesen, beziehungsweise morgen wird es gesendet, also auch da könnt ihr mal gerne reinschauen.
Das ist also cool, Das Simracing muss ich auch sagen, ich habe das immer so ein bisschen belächelt und gesagt, man spielt selbst gerne, aber das wird nie irgendwo ein ernsthaftes Level erreichen, dass du wirklich sagst, du hast Profis gegen Amateure und das gucken auch noch Leute und es wird kommentiert im kompletten Paket. Und jetzt sind wir an dem Stand, es sieht aus wie Motorsport. Du kannst die Bildqualität teilweise kaum noch unterscheiden und du hast auch Leute dabei, die du, also abhängig davon, was du machst, klar, aber mal, es gibt solche Szenen, da guckst du schon zweimal hin. Also.
Ja, das ist richtig und dann fliegen plötzlich die Funken auf der Unadier. Da war Mike Rockenfeller selbst massiv beeindruckt. Am Freitag hatte ich Philipp Eng und Bruno Spengler in einem Rennen drin, die beide, ich habe sie zum Interview dann reingezogen und dann, was machst du denn hier? Und er so, ich habe auch nichts zu tun, genauso wie ihr, also können wir doch mal was anderes machen. Das ist doch super. Den ganzen Tag Gitarre spielen ist auch langweilig.
Ja, stimmt. Ich habe den tatsächlichen Bruno Spengler am Samstag aufgepasst beim Nürburgring 3-Stunden-Rennen auf iRacing, glaube ich, war das.
Ja.
Da war auch Mike dabei im Audi Phoenix Racing, glaube ich, oder ich weiß nicht, was für ein Team das war, aber normalerweise fährt er ja für sie. Und Bruno hat dann das Auto geteilt mit Nils Koch, den kenne ich nicht. Ich weiß nicht, ob der echte Fahrer ist oder Simracer. Und ein YouTuber, den ich so, schon seit Jahren schon so nebenbei so verfolge, namens Jimmy Broadband, der ist auch Simracer. Und der ist gefahren mit Bruno Spengler im echten BMW Z4 GT3. Also nicht im echten, ich meine mit dem echten Bruno Spengler in dem Auto am Nürburgring. Und lustigerweise war diese Nils Koch gerade hinterm Steuer und dann plötzlich sagt er im Funk, ich rieche Rauch. irgendwo raucht's. Also alles so im Stream. Hä, was? Hä? Nach einer halben Runde fliegt er geradeaus in die Leitplanke, ich weiß, am Kesselchen oder sowas. Und das Auto ist natürlich Schrott, die müssen dann wieder zur Box gefahren werden. Und tatsächlich sein Lenkrad war irgendwas, da war irgendwas kaputt und das hat geraucht. Und da dachte ich, das passiert halt auch in Simracing.
Hat er bei Toyota gekauft, das Lenkrad. Entschuldigung.
Wir alle haben im Chat haben alle spekuliert, was das für eine Marke ist. Das ist irgendwie keiner, ich kenne die alle nicht, aber ja, da ging es rum, dass es mal irgendwie eine Marke ist, die besonders schlecht ist. Aber ja, wer hätte es gedacht, dass Simracing so eine große Rolle spielt in unserem Leben gerade?
Ist ja witzig, dass der am Samstag 3 Stunden am Nürburgring gefahren ist, weil abends ist er nochmal 3 Stunden in Barcelona gefahren. auch mit dem Team Phoenix eSports, die waren dabei, Fabian Vettel noch, Martin Tomczyk, Philipp Eng, Conor DeFilippi, John Edwards, also Indy Dontje zum Beispiel Jens Klingmann, also schon einige Namen. Schön, dass man sich wiederfindet. Philipp Eng hat an dem Abend gesagt, er muss sich jetzt mal langsam seine Termine aufschreiben, weil es sind so viele Simracing-Events jetzt mittlerweile geplant, dass er schon dazu neigt, durcheinander zu kommen.
Ja, es ist tatsächlich sehr viele gerade. Also ich merke es auch, wenn ich jetzt Twitter lese oder sowas, geht es jeden Tag geht es um, weiß ich nicht, irgendein Rennen am Wochenende.
Und wenn man das so sieht, stellt sich mir die Frage, inwieweit das auch unsere Zukunftsprobleme so ein bisschen lösen könnte, ne? So die ganze Simracing-Schiene. Weil, sind wir ehrlich, die ganze Umweltthematik, die wir bis vor kurzem noch hatten, wer weiß, ob sie dann weitergeht, belastet ja auch den ganzen Motorsport. Und ob alle Rennserien so durchhalten, ist die Frage.
Sollen wir jetzt also mal über Umweltschutz und Motorsport sprechen? Das ist eine gute Idee, weil ich behaupte jetzt einfach mal, wenn FC Bayern München spielt, ist es mehr Umweltbelastung, als wenn wir ein Sprintrennen fahren. Weil wenn 60.000 Menschen ins Stadion kommen, ja. Dann ist das jetzt auch nicht unbedingt umweltschonend. Klar kicken die mal einen Ball und atmen ein bisschen, da kommt auch CO2 raus, aber ja, also wenn wir über Umweltschutz und CO2 und Umweltbelastung sprechen, dann würde ich mal erst anfangen, das Militär abzuschalten und ganz am Ende können wir auch über Motorsport sprechen.
Es ist halt leider immer so ein Sündenbock, ne, der immer so gerne im Kontext genannt wird. Aber die Frage, die sich mir halt stellt, kann der Simracing bis zu einem gewissen Grad Serien, die dann, weil Hersteller fehlen, oder irgendwo bis zu einem gewissen Grad bestimmte Rennserien ersetzen? Das ist so eine spannende Frage, weil wenn du siehst, dass die Fahrer dahinter stehen, hat man schon irgendwo so einen gewissen Pool, ne?
Ja, das ist richtig. Das ist das eine. Es geht aber nicht nur um Spaß. Also ich meine, gerade wenn wir über Le Mans sprechen, die Scheibenbremse erfindet sich nicht von selbst. Da muss schon eine Anforderung sein, ja. Oder ein Scheibenwischer. Ja, wobei auf der anderen Seite, was ich auch nicht wusste und letzte Woche, ich habe viele Dokus mir angeschaut, wisst ihr, wo die Carbonbremsen herkommen? Wenn es stimmt, was in der Doku gesagt wurde, jetzt mal vorausgesetzt, ich habe es natürlich nicht nachrecherchiert, aber es gab ein Flugzeug, was die Amerikaner zur Spionage in Russland gebaut haben. Das Ding heißt SR-71, bekannt unter dem Namen Blackbird von Lockheed Martin. Ist bis heute das am höchsten und am schnellsten fliegende Flugzeug, was die Menschheit gebaut hat. Ist leider in den 90ern außer Dienst gegangen. Was heißt leider? Auch eine riesen Dreckschleuder. Aber um dieses Ding, weil es eine wahnsinnig hohe Geschwindigkeit beim Landen hatte, runterzubremsen, hat man dort zum ersten Mal Carbonbremsen eingebaut. Krass. Also, ne, krass. Und die kann man natürlich auch wunderbar in Le Mans beim Rennsport nutzen.
Das Thema habe ich eigentlich auch gehabt zu Hause, wenn ich mit meiner Familie rede. Warum gehst du dann überhaupt dahin und guckst dir das Zeug an für 24 Stunden? Ist doch langweilig erstmal. Und dann zweitens, was bringt das denn? Ich so, gut. Du fährst doch Audi, oder? Du fährst doch ein Audi, A4 oder was auch immer. Ja, da drinnen ist ja das e-tron-System. Oder du hast dann Diesel. Wo denkst du, wo das erprobt wurde, wo das zum ersten Mal getestet wurde, richtig krass unter Spannung und unter diesen Bedingungen, die es nicht mal ansatzweise auf der Straße gibt? Ja, Le Mans eben. Und in diesem 18 e-tron Quattro und sonst was. Und es geht ja schon. Ja, seit 100 Jahren fast so.
Ne? Ja, der TFSI zum Beispiel, wenn wir über Audi sprechen, der ist in Le Mans aus dem Rennmotor, wobei wir uns auch im Klaren sein müssen, Rennmotor und Serienstraßenversion sind zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Aber trotzdem kann man gewisse Konzepte, die man sich überlegt hat, wunderbar auf Herz und Nieren im Motorsport testen.
Das stimmt, ja.
Das finde ich immer eindrucksvoll. Also wenn man sich die Liste anguckt, was Le Mans alles hervorgebracht hat, es ging doch, glaube ich, bei der Leitplanke los, ne? Leitplanke, Sicherheitsgurte, also da ist so viel Innovation, die auch für Sicherheit gesorgt hat, das finde ich irgendwie unglaublich.
Zündschloss auf der linken Seite.
Ja, gut. Das ist dann mehr in der Porsche-Richtung, ja.
Genau, die Standardgeschichte über den Porsche 911, dass man beim Einsteigen schon die Zündung anschalten und den Motor starten kann, während alle anderen erstmal drin sitzen müssen. Die entscheidenden Sekunden möglicherweise beim Start.
Schön. Das ist toll.
Ja. David.
Ja.
Wenn wir gerade bei Le Mans sind und lass mal die Kurve wieder kriegen. lass mal die Kurve wieder kriegen zu unseren persönlichen Le Mans-Erinnerungen, weil ich glaube, so ein bisschen
ja.
Zukunft Le Mans ist gerade eher alles ein bisschen Fragezeichen. Was sind so ein bisschen deine schönsten Le Mans-Erinnerungen? Lass einfach mal so ein bisschen die Memory Lane runterfahren.
Ja, die habe ich vorhin angesprochen. Das Rennen im Jahr 2011 eigentlich. Das Rennen für mich überhaupt. Immer noch mein Lieblingsrennen aller Zeit. Das war glücklicherweise mein erster Besuch an Circuit de la Sarthe. Also damals war das, ich war eigentlich auch vor 2011, ich wusste schon, Le Mans ist wichtig und ich habe das immer mal versucht zu schauen, aber ich wusste auch, dass Audi immer mal gewinnt und oh, da war Peugeot auch dabei.
Porsche auch immer mal.
Immer mal. Aber und das, der Film mit Steve McQueen war auch, als ich klein war, war für mich ein großartiger Film und ich schaue das auch, ich habe das gefühlt jeden Monat geschaut. Damals schön auf der VHS-Kassette vom Fernsehen irgendwie getaped. Also ja, 2011, ich wusste eigentlich nicht viel von den Fahrern und allen. Und dann kam ich plötzlich und da waren die Peugeot 908 Diesel gegen dieser R18 das erste Mal mit Dach. Und das war für mich so, für mich sind Autos mit Dach irgendwie in Le Mans viel besser als die ohne Dach. Also das war ja dann ein Jahrzehnt oder ein Jahrzehnt und halb ohne Dach vorne mit den R8 Audi und anderen Autos da in der LMP1-Klasse. Und ich fand es eigentlich sehr spannend, erstmal zu schauen. Und dann das Rennen an sich war geprägt von Riesenunfällen erstmal, die ja glücklicherweise gut ausgegangen sind, dass die Fahrer halt damals nach dem Unfall aufgestanden sind und denen ging es gut. Also das war das Wichtigste. Also ich bin jetzt nicht für die Unfälle da, aber McNish in der ersten Stunde mit diesem Fehler, dann ein Riesenunfall, was ich leider, also ich habe es nur im Fernsehen gesehen, auf dem Großbildschirm. Und dann noch der Unfall von Rocky, so Mitternacht rum, das war auch wie ein Flugzeugunfall sah das aus, also da flogen Teile überall hin, so wie es sich eigentlich gehört von dem Auto, vom Design her. Und dann am nächsten Tag der Kampf vorne mit dem letzten Audi von diesen neuen Fahrern, die keine so richtig was zugetraut hat oder weiß ich nicht, keine Ahnung.
Also wenn denen war eigentlich das dritte. Entschuldigung, wenn denen keiner was zutrauen würde, würden die sicher nicht in diesem Auto
sitzen. Ich weiß, aber das waren jetzt nicht die vielleicht die Top-Fahrer von dem Team. Das, für mich war das Auto mit Christensen, McNish und Dinder Capelli war das Top-Auto und die anderen waren halt auch, ja, die sind gut dabei gewesen. Ich habe sie halt alle nicht gekannt und dann haben sie gewonnen und das war eigentlich nur mit 17 Sekunden oder sowas vor diesem letzten Peugeot von Simon Pagenaud damals. Das hat meine WEC-Geschichte dann, also WEC kam ja ein Jahr drauf und dann war viel Hype über diese Serie und das hat alles ausgelöst für mich. Ja, deswegen mein Lieblingslevel. Und wie wäre es dann für, wir haben eigentlich dich nicht gefragt, Tobias, wie ist eigentlich dein Lieblingsrennen?
Also ich glaube, Lieblingsrennen steht vielleicht aufgrund der fehlenden Ford-Präsenz noch aus. Ich habe es in den ganzen Jahren nicht einmal nach Le Mans geschafft. Und ich hoffe eigentlich, es gibt noch Le Mans danach oder ein Rennen, was ich mal besuchen kann.
Ach komm.
Aber meine liebste Le Mans-Erinnerung ist das Jahr, was wir vorhin hatten mit Toyota. Mir war bis dato, man wusste, Le Mans, entweder du gewinnst Le Mans oder du fällst aus. Le Mans ist immer irgendwo eine Herausforderung. Aber wenn man das zum ersten Mal erlebt, dass wirklich ein Team, was 30 Jahre darauf hingearbeitet hat, dann kurz vorm Ziel ausfällt und du siehst, wie das zerrinnt, dieser Sieg, und wie anfällig dann noch alles ist, das war so ein Moment, der hat mich doch ganz schön geprägt, muss ich sagen. Und das ganze Rennen von Anfang bis Ende, das war auch eins der ersten Rennen, wo ich wirklich sämtliche Trainings und Qualifyings am Stück alles durchgeguckt habe, wo du dir die Nächte um die Ohren geschlagen hast. Das war das erste Mal, wo ich dann die 24 Stunden am Stück ohne Schlafen am Stück durchgehalten habe. Das war für mich doch die größte Herausforderung.
Na, was man immer wieder hört zu Le Mans, du gewinnst nicht Le Mans, Le Mans lässt dich gewinnen. Und ja, genau das ist es. Oder wie Dr. Ulrich sagt, it always rains at Le Mans. Das ist auch so eine Weisheit. Gut, ich habe jetzt auch schon mal ein Le Mans erlebt, wo es nicht regnet. Aber trotzdem, du kannst nichts vorhersagen. Und das Rennen an sich ist eine Herausforderung. Da hast du noch, brauchst du gar keinen Gegner auf der Strecke zu haben. Und genau das ist es, dieses Arbeiten auf allerhöchstem Niveau. Keine Fehler sind erlaubt im Prinzip, wenn du irgendwas abliefern willst dort. Und das gilt für alle Beteiligten, da stehe ich wahnsinnig drauf.
Das ist dieser Kick, den das Rennen dir dann gibt, der, das ist unglaublich.
Ich wollte noch vielleicht sagen, als, also als kleiner Abschlussthema, dachte ich vielleicht, wir könnten ein bisschen Blick in die Zukunft werfen. Bevor jetzt das Ganze durcheinander gebracht worden ist, hatten wir eigentlich diesen Plan, dass wir mit Hypercar nächstes Jahr weitermachen.
Und dann, mit Aston Martin?
Mit Aston Martin, ja, das ist auch ein Thema. Und dann das Jahr drauf, auf einmal kommen diese LMDH-Autos aus Amerika. Olli, wie siehst du eigentlich dann ab jetzt außerhalb von Corona und das Ganze, wie siehst du die zukünftige Entwicklung von der WEC?
Darf ich mich da enthalten? Ich denke, der ACO gerne hat da große Fehler gemacht, indem sie einfach viel zu lange gewartet haben, ein ordentliches Reglement rauszulegen. Und dann haben wir das gleiche Problem wie überall. Wie willst du in einem Autokonzern irgendwas auf Kiel legen, wenn du keine richtige Zeit hast zum Entwickeln? Im Zweifelsfall dich blamierst für grob 100 Millionen. Das ist das Risiko einfach nicht wert. Und ich finde die Entwicklung oder die Idee, einen Hypercar dahin zu bringen, eine gute Idee. Wobei ich finde auch die LMP1, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, am Anfang schauen die Dinger natürlich aus wie Raumschiffe, wenn du mit dem ganzen Thema nichts zu tun hast. Aber gerade was Porsche mit dem 919 Hybriden gezeigt hat oder mit der Evo-Version und diese Rekordrunden da überall gefahren hat, sensationelles Ding. Weiß kein Mensch, dass die Kiste eine Sekunde schneller fährt als ein Formel-1-Auto in Spa. Jetzt weiß man's. Ja. Hypercar eine gute Nummer, aber wie gesagt, zu kurzfristig und in der heutigen Zeit mit den ganzen Diskussionen und mit den ganzen Kindern, die mit Finger auf Dieselfahrer zeigen, anstatt die Probleme mal wirklich konstruktiv anzugehen, das wollte ich vorhin vielleicht auch noch sagen, nichts gegen unsere Politiker, aber es ist natürlich einfach, auf irgendwas zu zeigen, was jeder sieht, wo jeder mit Kontakt hat. Ja klar, es ist blöd, wenn ein Auto 20 Liter verbraucht, aber wenn ich einfach kein Auto fahre, weil ich zu Fuß zum Einkaufen gehe, dann kann ich auch ein Auto haben, was 20 Liter braucht, wenn ich damit zweimal im Jahr 100 Kilometer fahre. Und es ist zu einfach, auf Autos und auf Autofahrer oder auf Dieselfahrer zu zeigen. Ja, wir müssen mal gucken, wo es hingeht. Ich würde mich natürlich freuen, wenn unser geliebtes Le Mans einen neuen Aufwind bekommt, durch was auch immer. Wir haben es ja auch in der GT-Klasse gesehen. Ein bisschen Sterben ist auch dort gewesen in den letzten Jahren. Der ein oder andere Hersteller hat sich zurückgezogen. Ja, ich würde es mir wünschen, dass da neue Musik reinkommt, ganz einfach.
Und denkst du, dass zum Beispiel andere Serien da vielleicht einen Vorsprung haben, was zum Beispiel, ja, ich meine, keiner kommt so richtig gegen Formel 1 an, aber Formel E ist eigentlich da, wo alle gerade ihr Geld reinstecken und du bist jetzt auch da involviert. Ist das für dich dann das bessere Konzept, was die Formel E da auf die Beine gestellt haben?
Also das Konzept von der Formel E ist das beste Paket, was ich jemals gesehen habe. Es ist das beste Fernsehformat, was ich bisher gesehen habe. Ich habe es am Anfang auch belächelt, wahrscheinlich wie jeder andere auch. Aber selbst ein André Lotterer hat in der Saison, in der er dazugestoßen ist, gesagt, ich habe mich selbst um das Cockpit bemüht, weil die Fahrer merken auch, wo der Wind herkommt und in welche Richtung der Marsch in Zukunft weitergeht. Wir haben neun Hersteller in der Formel E. Also offensichtlich ist es ein Ding, was genau in die Zeit gepasst hat, was sich Alejandro Agag da überlegt hat. Und dazu kommt du brauchst einen Bruchteil von dem Budget, was du für andere Rennserien brauchst, dadurch, dass du den Antriebsstrang verkaufen musst an Teams, die sich beworben haben, dadurch, dass die Anzahl der Menschen, die an der Rennstrecke arbeiten dürfen, beschränkt ist. Natürlich kannst du da noch Millionen in Simulatorarbeit setzen, aber das Chassis ist vorgeschrieben, Spark liefert das, dann baust du da einen Antriebsstrang oder als Venturi kaufst du den bei Mercedes ein, als Envision Virgin kaufst du den bei Audi ein, für, ich glaube, 480.000 pro Stück, also bist du mit 1 Million für 2 Autos dabei. Wenn du es entwickeln anfängst, da weißt du, dass die Millionen einfach nur so runterkippen.
Ja, ich habe auch mal gelesen, dass die Entwicklungen in Formel E, was die Hersteller machen können, das ist richtig gezielt in Bereichen, die sie auch marketingmäßig auch ja, wie sagt man das so schön, man kann das auch hervorheben und man sieht auch, dass zum Beispiel diese Antriebsstrang, was man in der Formel E nutzt, zum Beispiel zur Straße dann wieder transferiert werden kann. Also das ist vielleicht ein Gebiet, wo die ACO da ein bisschen Faden verloren hat, aus meiner Sicht, dass man diese Relevance ein bisschen stärkt, aber auch gezielter macht, dass es nicht so viel Geld kostet.
Na, wenn die hergehen und sagen, hier habt ihr euren Hybriden, Rebellion, könnt ihr kaufen von, was weiß ich, Audi hat noch einen liegen, Porsche hat noch einen liegen. Die Batterie in der Formel E ist ein Einheitsteil bei McLaren bestellt, die gehört auch McLaren und die servicen die, wenn die Zellen kaputt sind, werden die getauscht und dann baust du einen Motor, ein Getriebe und einen Inverter und die Hinterachskinematik. Fertig. Die Autos schauen trotzdem gut aus, sind alles die gleichen, dadurch hast du super Kämpfer auf der Strecke. Das wünsche ich mir natürlich nicht für Le Mans, anderes Thema, aber einfach nur, das macht die Formel E sehr erfolgreich und sehr gut und sehr kostensparend und Elektro, wie auch immer, gefeatured durch die Politik, wenngleich ich nicht überzeugt bin, dass das das Gelbe vom Ei ist, auf der Straße 800 Kilo Batterie durch die Gegend zu fahren. Aber anderes Thema, in der Formel E klappt es hervorragend und ich weiß nicht, was sich der ACO da einfallen lassen kann. Die Zusammenarbeit mit Amerika ist sicher ein guter Schritt. Können wir mal abwarten und gucken, was sich daraus entwickelt. Ich finde auch Klickenhaus, was der da macht, ist sensationell. Ich kenne ihn von 24 Stunden am Nürburgring. Eine komplett andere Veranstaltung verglichen mit Le Mans. Ganz viele Leute fragen, was ist denn da der Unterschied? Sage ich immer, naja, das eine ist Volksfest und das andere ist Raketenbau. So kommt es einem zumindest vor, weil einen Hund habe ich in Le Mans noch nie durch die Boxengasse laufen sehen. Aber auch die 24 Stunden, das soll jetzt auch nicht abwertend klingen. Das ist einfach eine ganz andere Veranstaltung. Fahren halt 200 Autos mit. Sowas hast du auch bei keinem anderen Rennen.
So, ich denke, das war ein gutes Schlusswort. Ich sage erstmal vielen Dank für das Gespräch.
Danke für deine Zeit vor allem.
Ja, dass du und für Zeit für uns und für unsere Zuhörer genommen hast und ja, hoffentlich hören wir uns mal wieder im Podcast. Es wäre mir eine Freude.
Sehr gerne, David. Sehr gerne, Tobias. Danke für die Einladung und ich bin jederzeit erreichbar. Also probiert's einfach. Gerne.
Super. Dankeschön.
Danke.
Lasst euch gut gehen. Bleibt gesund auch da draußen und bis zum nächsten Mal.
Genau, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Bye, bye.
Und unser nächster Gast für den zweiten Teil des Podcasts ist Dominik Kreihammer, langjähriger Fahrer bei Rebellion Racing, bei Collis Racing und unter anderem, glaube ich, 7-mal im Le Mans dabei gewesen. Aber zuallererst wollte ich ihn fragen, was er, seitdem er das letzte Mal in der WEC war, 2018, was er gerade macht und was er gerade treibt.
Ja, ich glaube, das haben sich schon ein paar Leute gefragt, weil ich da nicht großartig kommuniziert habe. Ich arbeite mittlerweile im Tiny House Business, bin der Projektmanager von einem recht jungen noch österreichischen Unternehmen. Geht uns sehr, sehr gut. Wir merken die Krise bis dato echt kaum. Das ist auch im Bau-Immobiliengewerbe so, dass die Zeithorizonte da ganz anders sind. Da geht es um Projekte, die für viel längere Zeit oder mit einem größeren Zeithorizont angesetzt sind. Deswegen hat das jetzt nicht so einen großen Impact. Und bin nach wie vor sehr stark im alltäglichen Sport drin, sagen wir so, aber nicht im Motorsport. 2018, nach dem doch eher schweren Unfall in Le Mans, habe ich mir dann angefangen oder ja, angefangen hat es ein bisschen davor eigentlich schon, aber habe ich mir dann doch sehr viele Gedanken dazu gemacht, möchte ich das noch weitermachen? Ist es wirklich das, was ich jetzt noch 3 bis 5 Jahre von mir aus machen möchte? Weil ja doch letztes Jahr schon 30 geworden bin oder 30 wurde und das dann noch ein paar Jahre machen hätte können, aber unter dem Risiko, dass ja, dass halt jederzeit was passieren kann und ich mich nachhaltig verletzen kann. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, ist es mir das wert? Vor allem in Anbetracht dessen, dass ich doch immer sehr intensiv meine Ausbildung verfolgt habe, neben dem Sport, sei es am Anfang Schule und dann meine Studien, zuerst Bachelor und dann Master, mir das immer sehr, sehr wichtig war und ich da wirklich eine sehr, sehr profunde, solide, gute Ausbildung gemacht habe. Unter sehr mühsamen Umständen teilweise. Und das war dann irgendwie der Moment, wo ich gesagt habe, okay, für mich habe ich das Gefühl, es sollte jetzt ein neuer Lebensabschnitt anfangen und der ist mindestens so spannend wie der vorher. Das kann man sich wahrscheinlich nur schwer vorstellen, wenn man von außen sieht, dass jemand da so lange in dem Sport war, auch auf einem recht hohen Level und das doch da ein bisschen nach einem High-Life ausschaut, dann selber die Entscheidung zu treffen, früher als man müsste eigentlich, vom Körperlichen her beispielsweise, dass man dann doch aussteigt. Ja, verstehen teilweise die Leute nicht, aber es hat alles Vor- und Nachteile.
Nee, ich fand damals die Entscheidung, also ich habe schon ein bisschen so über dich gelesen dann nachher und habe schon ein gutes YouTube-Video gesehen, wo du da eine Präsentation gemacht hast in der Uni. Das hat es auch ein bisschen erklärt, weil was so hinter deiner Entscheidung stand. Ich sag mal, vielleicht ist nicht genau vergleichbar, aber wir jetzt sind jetzt auch nur Fans von Motorsport, also wir sind jetzt keine professionellen Journalisten oder sowas, aber wir hatten aber, Tobias und ich, beide beruflich in der Motorsportbranche zu tun. Und das hat uns ein bisschen die Lust geraubt am Motorsport. Kann ich für dich sprechen, denke ich auch, Tobias. Wenn man Fan ist, man das macht, gern macht, dass einem quasi dann die Lust weggeht oder sowas. Scheint, als wäre es bei dir wirklich eine bewusste Entscheidung gewesen, jetzt zum Beispiel kein Schritt zurück von der WEC und was anderes im Motorsport, sondern komplett neuen Weg zu gehen.
Ja, definitiv. Also natürlich habe ich dann über ein halbes Jahr immer wieder mit dem Gedanken ein bisschen gespielt, einfach aus dem heraus, dass mir schon gefehlt hat auch, klarerweise, wieder ein bisschen zurückzugehen, vielleicht da an der Serie zu fahren. Aber im Endeffekt habe ich dann mein Studium konsequent fertig durchgezogen, habe einen Job angefangen, der mir extrem viel Spaß macht, in den ich sehr schnell eher durch Zufall reingekommen bin und sehr schnell sehr viel Verantwortung bekommen habe. Super Arbeitsumfeld, in dem ich extrem viel lernen kann. Und das war auch immer das, was ich im Motorsport sehr geschätzt habe, dieser Lerneffekt. Und es war mir auch immer wichtig, dass ich in einem Umfeld bin, das mir die Chance gibt, mich weiterzuentwickeln, tagtäglich. Und ich dachte mir nicht anfangs, dass ich das so schnell im regulären Berufsleben auch finden werde. Und nachdem das der Fall ist, beziehungsweise war, war dann für mich relativ schnell klar, das ist eigentlich was, was ich jetzt weiter durchziehen möchte und wo ich nicht mit Wemo zurückblicken möchte auf die Zeit, sondern mir sage, okay, ich habe wirklich tolle Jahre gehabt im Motorsport, Jahrzehnt eigentlich, genau zu sein, 16 Jahre und hat mir extrem viel gegeben, meine persönliche Entwicklung, charakterlich und ich habe extrem viel gelernt, was ich jetzt auch einsetzen kann und anwenden kann, was mir sehr, sehr viel bringt und jetzt schaue ich einfach voraus und klar, es war eine komplett bewusste Entscheidung, natürlich gab es mehrere Sachen, die das Ganze beeinflusst haben. Und es war im Endeffekt meiner Meinung nach die richtige Entscheidung. Also kann ich definitiv heute sagen.
Gibt es da so einen Moment, wo du sagst, das war so prägend für mich aus der Motorsportzeit, da habe ich noch ganz, ganz viel mitgenommen, was mir heute auch weiterhilft, so im positiven Sinne, so ein Lerneffekt?
Ja, das würde ich jetzt nicht auf einen oder zwei oder drei Momente reduzieren, sondern es ist ein bisschen das Gesamte. Also dies, was speziell rauskommt, glaube ich, und das ist das, was ich auch rückgemeldet bekomme von meinem derzeitigen Umfeld, ist diese Konsequenz. Wenn ich ein Ziel vor Augen habe, das mit extremer Konsequenz und Zielstrebigkeit zu verfolgen und mit sehr, sehr viel Ausdauer. Und ich bin mir nicht so schade, dass ich viel arbeite, hart arbeite, solange ich einen Sinn drin sehe. Also solange ich merke, okay, ich kann was bewegen, ich kann was erreichen, sei es für mich selber, sei es für den anderen, sei es für das ganze Umfeld, dann haue ich da voll rein, committe mich zu 100% und werde alles dafür tun, dass ich das Ziel mit anderen erreichen kann. Und es war auch immer schon so im Motorsport, das war extrem wichtig für mich, mir immer zu sagen, du musst so viel geben, dass du dir nicht vorwerfen kannst im Nachhinein, auch gerade wenn es nicht geklappt hat, dass du nicht alles getan hättest. Und das ist einer meiner Leitgedanken heute auch noch, und das hilft mir schon sehr. Und ich glaube, dadurch kann ich mich sehr stark in Dinge reinarbeiten und wie gesagt, die bis zum Ende konsequent verfolgen.
Und gibt es da so Momente, wo du sagst, sitzt du noch vorm Fernseher, schaust du noch WEC, und dass du dann manchmal noch so ein kleines bisschen zu diesen Gedanken hast, war schon eine geile Zeit, oder man will jetzt am liebsten wieder mit dabei sein, oder wie ist das jetzt in der aktuellen Situation bei dir zum Motorsport?
Um ehrlich zu sein, ich mache es nicht aktiv, aber ich gehe dem Ganzen vielleicht ein bisschen unbewusst auch aus dem Weg. Ja. Also ich konfrontiere mich jetzt nicht permanent mit Rennen im Fernsehen, verfolge das Ganze nicht ständig auf sozialen Medien etc. Ich bekomme ein paar Sachen mit, lese hier und da was und freue mich, wenn jemand erfolgreich war, mit dem ich mich gut verstehe oder verstanden habe, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir da alles anschaue und mir dann anfange oder wieder anfange zu denken, ja, schade, dass ich jetzt nicht dabei bin. Klar, diese Reiserei, dieses Umfeld war schon spannend, keine Frage, aber es ist jetzt für mich ein anderes Leben. Ich muss ehrlich sagen, ich genieße auch sehr, dass ich mal ein fixes Zuhause habe, weil ich habe erst ein halbes Jahr danach, nachdem ich aufgehört habe, angefangen zu merken, dass ich bis dahin eigentlich kein wirkliches Zuhause, keine Basis hatte. Also ich habe nur aus dem Koffer gelebt und es war nichts, es gab keine Wohnung, kein Haus, gar nichts über diese 13, 14 Jahre dann, wo ich sagen könnte, das war irgendwie was ich als mein Zuhause bezeichnet hätte, weil ich permanent unterwegs war. Und wenn ich hier war, war es nur ganz kurz. Und das ist jetzt ganz was anderes. Ich habe da meine Basis, hier spielt sich alles rum ab und das vorher war halt immer unterwegs, immer getrieben und das Ganze, ich konnte nie zur Ruhe kommen und auch irgendwie zwei parallele Leben. Also in der einen Welt, die ich nur teils mitbekommen habe, war ich der Student, habe dann meine Sache durchgezogen, war hart genug, bin halt gesessen, wenn die anderen frei hatten, weil ich sonst nur unterwegs war. Und in dem anderen Leben oder in dieser anderen Welt war ich der Sportler und war dann teilweise sehr exponiert. Und dieser Switch die ganze Zeit war extrem anstrengend. Das merkt man logisch, dass man ausgepowert ist oft, das merkt man schon währenddessen auch, aber speziell danach dann.
Ich wollte noch fragen, weil wir gerade alle in dieser schwierigen Lage sind, alle eingesperrt quasi, halt nur das Notwendigste draußen unternehmen. Als Rennfahrer ist ja die Kondition ja eine der wichtigsten Sachen, die man haben kann. Ich meine, ich weiß jetzt, bist du jetzt nicht mehr Rennfahrer, aber ich denke, das ist immer noch sehr wichtig, Sport und so. Wie schaffst du das dann aufrechtzuerhalten in dieser Zeit, wo jetzt kein Fitnessstudio oder sowas in Frage kommt oder halt das Draußensein auch sehr eingeschränkt ist, so im Kopf oder so oder auch physikalisch?
Im Endeffekt, das ist relativ einfach, nachdem wir keine Ausgangsbeschränkungen, keine Ausgangssperren haben, sondern Ausgangsbeschränkungen in Österreich, wo auch Sport erlaubt ist in der freien Natur. Gehe ich jede Früh oder jeden Vormittag laufen, wenn es geht in der Früh, sonst späteren Vormittag. Das mache ich im Grunde 6 bis 7 Mal die Woche, also wenn es geht jeden Tag, und sonst mache ich mal einen Tag Pause. Und am frühen Abend mache ich immer Workout dann zu Hause, und das mittels YouTube-Videos von bekannten Blogger und Bloggerinnen, die da recht anspruchsvolle Workouts machen. Habe vorher gerade Workout auch mit Caro Dauer und meinem Kumpel David Alaba gemacht. War ganz witzig. Und solche Sachen, die halten einen bei Laune. Kann man dann doch auch ganz effektiv trainieren. Also diese Kombination aus Ausdauer in der Früh mit Laufen, was ich jetzt eigentlich schon eine Zeit lang sehr, sehr intensiv mache, und da im Moment sehr stark auf einen, ja, jetzt mal Halbmarathon wieder hintrainiert, ich bin ja schon gelaufen vor 2 Jahren, mit den Workouts dann immer abends, wo es dann mehr um Kraft geht, ist für mich perfekt, komme ich auf meine 1,5 bis 2 Stunden Sport pro Tag, gibt mir den nötigen Ausgleich und ist sicher im Moment nicht weniger und nicht weniger intensiv als zu der Zeit, wo ich noch aktiv im professionellen Sport oder im Leistungssport unterwegs war, weil ich dort dann durch die viele Reiserei und so teilweise auch sehr müde war, und jetzt habe ich halt einen brutalen Rhythmus drin. Also bei mir ist alles sehr durchgetaktet im Moment, deswegen geht es sich auch sehr gut aus, dass ich da doch genug Sport mache tagtäglich.
Und wie ist das, wenn mal von der Psyche her, du meintest, man schaltet immer so ein bisschen um als Fahrer, wenn man jetzt sich aktiv auf eine Saison vorbereitet und da kommt man so in eine Situation wie jetzt mit dem Corona. Kannst du das vielleicht so ein bisschen kurz noch für die Zuhörer erklären, wie das für so einen Fahrer ist in so einer Situation im Kopf? Weil du bist ja dann eigentlich im Motorsportmodus und auf einmal fällt alles weg, oder?
Wie meinst du, damit ich es noch richtig verstehe?
Ja, also du, also ich persönlich, wenn ich mich auf eine Aufgabe fokussiere, dann bereitet man sich eine ganze Weile vor und dann fällt es auf einmal weg. Ich glaube, im Motorsport ist es ja doch noch ein bisschen was anderes vom Risiko, ne?
Ja, also im Sinne wegfallen, dass es mental schwieriger wird, dass man konsequent dran bleibt. Das meinst
genau.
du?
Ist genau, richtig.
Ja, ich denke, dass der Leistungssport einen generell lehrt, oder das ist was man recht schnell lernen muss, weil man sonst sowieso früher oder später rausfällt, Konsequenz zu entwickeln oder zu lernen. Und da gerade dann ist es wichtig, dass in so Art Lehrzeiten, wenn man jetzt nicht auf ein zeitnahes Ziel hintrainiert, dass man gerade dann Konsequenz durchzieht und sich dazu Gedanken macht, okay, wie gehe ich diese ganze Sache ran, weil das Ganze kann ja noch länger dauern. Wie ist meine Roadmap, sagt man, wie ist mein Schlachtplan, wie schaffe ich es, dass ich permanent trainiere, sodass ich mein Level halte oder sogar noch aufbaue. Und da muss man ein bisschen flexibel sein, weil die Situation, wie gesagt, dann eben kürzer oder länger dauern kann. Ich glaube, jemand, der sich dem Sport verpflichtet und da auch ehrgeizig genug ist, die wird dann auch entsprechend das durchziehen. Aber klar ist es nicht so leicht, vor allem ein bisschen in dieses Ungewisse reinzusteuern. Da bin ich ehrlich gesagt gerade froh. Das ist einer der Punkte, wo ich gerade froh bin, dass ich nicht mehr im Sport bin, sondern dass ich jetzt einen anderen Alltag habe und beruflich voll eingespannt bin. Das ist klar, da so in der Schwebe zu hängen, ist sicher nicht einfach. Wobei, wie ich mich kenne, wenn ich jetzt noch voll im Sport drin wäre, würde ich die Zeit komplett nutzen, um zu trainieren, weil es ist ja dann auch selten so, gerade in so einem Sport mit so viel Reiserei, die alleine schon so viel Zeit kostet, dass man dann wirklich genug Zeit hat, jeden Tag, um konsequent, ordentlich, qualitativ, hochwertig zu trainieren. Und wenn sich dann die Zeit ergibt, sollte man die auch nutzen. Jetzt muss man sich halt bewusst sein und dann nicht anfangen, sich niederzusetzen und keine Ahnung, ich kenn's von ein paar Fußballfreunden von mir, die dann anfangen die ganze Zeit PlayStation zu spielen oder sonst irgendwas. Das ist halt dann relativ sinnlos. Aber das muss jede für sich selber wissen. Ich denke, da gibt's die einen und gibt's die anderen. Aber jeder, der zu dem Sport steht, und ich denke auch ab einem gewissen Level, ab einem gewissen Niveau sollte man reif genug sein und committed genug, um da ordentlich Gas zu geben.
Eine Frage, die sich mir da auch immer so ein bisschen stellt, so ein Team sind ja Leute aus ganz vielen verschiedenen Ländern, Bereichen, die über eine gewisse Zeit im Jahr immer zusammenarbeiten, damit das alles funktioniert. Meinst du, da ist es auch möglich, dass sich Kräfteverhältnisse verschieben, auch jetzt vielleicht Formel 1 oder so, weil das Team jetzt über eine ganz lange Zeit nicht zusammenarbeiten konnte in dem Rhythmus, wie es das gewohnt war? Oder ist das durch sowas wie eine Winterpause-Routine, dass man auseinanderdriftet und dann wieder zusammenkommt?
Nein, es werden sich sicher manche Sachen leicht verschieben. Ich weiß nicht, an gewissen Stellen wird man es mehr spüren, an anderen weniger. Aber ich denke, dieses Eingespielte, das doch dann in einem Teamsport, wie es auch der Motorsport ist, jetzt unter Anführungszeichen, weil im Endeffekt, ja, der Fahrer sitzt alleine im Auto, aber dahinter steht ein ganzes Team, das perfekt funktionieren muss, damit der Fahrer, die Fahrerin auch dann die Leistung bzw. Erfolg bringen kann. Wenn das nicht 100% eingespielt ist, dann glaube ich schon, dass dazu Verschiebungen kommen wird. Davon bin ich überzeugt.
Das ist vielleicht eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Ich wollte fragen, du warst ja eigentlich hauptsächlich, also in den letzten 10 Jahren warst du eigentlich nur im Langstrecken-Motorsport unterwegs. Und dann muss man ja das Auto quasi teilen mit manchmal einem oder meistens zwei anderen Fahrern. Wie schwer ist es, also wenn wir jetzt einen Blick auf deine Motorsportgeschichte werfen, wie schwer ist es, so den richtigen Setup zu bekommen, wenn jeder Fahrer doch seine Eigenarten hat und seine Vorlieben, wie das Auto sich so verhält?
Ja, das ist, da ist nicht einfach, vor allem Setup ist eine Sache, Anatomie der Fahrer ist die andere. Ich bin ja doch sehr groß von der Körpergröße her und ich war dann, glaube ich, dem der Alex Wurz aufgehört hat im Langstreckensport, der größte Fahrer von der Körpergröße her. Das ist nicht so easy, vor allem wenn man dann anschaut, mit wem ich da jetzt im Auto gesessen bin, wenn es auch nur kurz war, über 1, 2, 3 Rennen, aber wenn man dann Matthias Besch oder Nico Prost im Team Nick Heidfeld so nimmt, die sind alle deutlich, deutlich kleiner als ich, haben auch ganz andere Schuhgrößen und das macht das Ganze nicht so leicht. Also da wird schon viel, viel herumgebastelt. Und klar, Setup-mäßig ist es auch so, jeder präferiert irgendwo was anderes. Es gibt Fahrer, die mögen gerne ein leichtes Übersteuern am Kurveneingang. Es gibt welche, die mögen das überhaupt nicht, so wie mir meine Wenigkeit. Ich habe das eh immer präferiert, dass eine Spur untersteuern ist, weil es für mich leichter zu kontrollieren war. Das ist was, wo glaube ich, man irgendwie einen Kompromiss finden muss. Das macht oder ist eine dieser Komponenten, die den Langstreckensport ja so schwierig macht und warum auch viele der Fahrer, die aus dem Formelsport kommen, zunächst nicht so gut damit zurechtkommen, weil sie das Auto teilen müssen, weil sie gewissen Belangen oder gewissen Bereichen zurückstecken müssen und das sind sie einfach nicht gewohnt. Und dann wird es gleich schwierig, dass man sich anpasst und da pusten wir gleich mal an Rundenzeit ein. Das ist ganz normal. Das ist einfach ein Prozess, bei dem ich das Glück hatte, okay, dass ich von Anfang an, weil ich bin von Anfang an mehr oder weniger, also nach der Kartzeit, im Motorsport, in diesen Langstreckensport reingewachsen, nennen wir es so, wo ich das Glück hatte, dass es für mich jetzt kein großartiges Problem war und für mich immer normal war. Aber klar, das mit der Körpergröße und dem, also da haben wir schon extrem, extrem viele Stunden und Tage, Nächte verbracht in den Werkstätten, in den Boxen, um zu schauen, wie können wir was ändern, damit auch ich Platz habe, damit ich raus und reinkomme überhaupt, damit ich diese Safety Regulations da bestehe, wo man auf der anderen Seite das Cockpit raus muss im Falle eines Feuers, dass die Tür klemmt und. Das war halt bei mir dann immer eine doppelt bis dreifach so schwierige Aufgabe.
Und gab es da Zeiten, wo du gedacht hast, ey Leute, ich möchte eigentlich nur fahren, oder? Ich möchte diesen ganzen Hickhack nicht machen, den ganzen Scheiß.
Permanent.
Ja, permanent. Gab es da ein Auto, was du gefahren hast, was so besonders in Erinnerung bleibt, so wo du dich jedes Mal so saumäßig gefreut hast, da hinterm Steuer zu sitzen, in deiner Motorsportlaufbahn? Oder irgendwas, was so stecken bleibt?
Ja, der Rebellion, ich glaube, das war eh der R13 damals, 2016, mit dem wir die Privatwertung auch gewonnen haben. Das war ein richtig, richtig cooles Auto. War so gut abgestimmt vom Setup her. Wir waren eine so homogene Fahrerpaarung, was die Setup-Wünsche betrifft. Und auch vom anatomischen her oder von der Körpergröße her und Schuhgrößen. Schuh oder Fußbreiten, das spielt ja alles mit rein, waren wir so doch ziemlich ähnlich oder waren wir nicht so weit auseinander wie in vielen anderen Fahrerpaarungen, in denen ich war. Und das war dann schon richtig cool. Also das hat richtig, richtig Spaß gemacht, war lässiges Team, war super Stimmung über die ganze Saison. Und das ist was, wo ich mich immer wohlgefühlt habe und ich mich immer mega drauf gefreut habe, ins Auto zu steigen. Und wenn ich das so sage, klar, im Umkehrschluss gab es genug Autos und Momente, wo ich teilweise gar nicht fahren wollte, wo ich gesagt habe oder mir gedacht habe, wirklich, holt mich da raus oder ich kann das nicht mehr, weil das ist, ja, das ist fahrlässig, mit sowas zu fahren. Viel zu gefährlich. Gab es auch, ja, man erwischt über die Jahre gute, schlechte Autos und das 2016 war definitiv das Beste, in dem ich jemals gesessen bin.
Und so auch streckenmäßig gab es da was, wo du immer gern gefahren bist, also besonders gern?
Ja, Le Mans. Le Mans war immer meine Lieblingsstrecke. Spa war auch cool, aber Le Mans, weiß ich, mit der Strecke und das ist die einzige Strecke, wo ich mir wirklich denke, boah, die würde ich jetzt gerade wirklich gerne fahren. Da habe ich immer schon eine spezielle Verbundenheit gespürt. Ich bin von Anfang an super gut damit zurechtgekommen, habe von Anfang an immer dort speziell aufzeigen können, so die alles aus mir rausholen können von der Leistung her. Und diese Strecke hat mir einfach immer gelegen. Ich kann nicht mal genau sagen, warum. Ist es sicher eine sehr komplexe Strecke, wo man jede Bodenwelle lernen muss, aber das ist was mir auch immer sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, mir Sachen zu merken, einzuprägen. Und vielleicht hat es mit deswegen im Vergleich zu vielleicht manch anderen Fahrern besser gelegen. Und das ist was, wo ich schon sage, ja, klassisch der Ausdruck meiner Lieblingsstrecke, ja.
Und wenn du jetzt aufs Spa blickst und Le Mans, kannst du das nachvollziehen, dass der ACO sagt, wir müssen Spa jetzt unbedingt noch abhalten in diesem Jahr, bevor wir in Le Mans fahren, weil die Vorbereitung so wichtig ist für die Fahrer? Würdest du da mitgehen mit der Aussage oder?
Ich habe wahrscheinlich zu wenig Hintergrundinfos, um da jetzt eine qualitativ hochwertige und korrekte Aussage zu treffen. Aber jetzt
Ja.
von meinem Bauchgefühl her würde ich sagen, braucht es nicht. Klar, die Strecke hat lange Geraden, ist eine schöne Sache, werden die Motoren auch längere Zeit auf sehr hohem Niveau bzw. sehr hohen Drehzahl, hohe Geschwindigkeit beansprucht. Aber das ist was man auf anderen Strecken genauso machen kann, beziehungsweise ich sehe jetzt da nicht, warum man diese Strecke unbedingt vorher befahren müsste in Form eines Rennens, damit man dann nach Le Mans gehen kann. In Le Mans gibt es genug Vortrainings beziehungsweise dann Sessions, in denen man sich an die Strecke gewöhnen kann. Aus Sicht eines Fahrers, einer Fahrerin, habe ich da überhaupt keine Bedenken und auch was das Auto betrifft, sollte es an und für sich kaum Probleme darstellen. Ich sage nicht keine, aber kaum.
Es gibt ja den Le Mans Classic. Ich weiß nicht, ob du das Rennen kennst. Gibt es dann vielleicht so, wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen, die Möglichkeit, dass du vielleicht nicht auf Leistungssportebene oder dass der Motorsport dich doch irgendwie wieder zurückholt, etwas?
Ja, man muss ehrlich sagen, in Wien würde man sagen, Erstes interessiert mich nicht so. Das tut mir ein bisschen schwer, weil wenn ich in ein Auto reinsteige, auf der Rennstrecke wohlgemerkt, eh nicht Straßenauto, gar keinen Fall, dann ist das leistungsgetrieben. Dann kann ich nicht anders, weil ich es auch nicht anders kenne. Und natürlich gibt es dann die Gleichmäßigkeitsrennen und diese Geschichten, die zwar sehr nett sind, aber das ist was, was ich mir selber nicht antun möchte, um ehrlich zu sein, weil ich es einfach den Sport in einem ganz anderen Kontext kenne und ich den so liebe, wie ich ihn 15, 16 Jahre lang erfahren durfte und das mit sehr viel Druck und unter sehr starken Leistungsgedanken und immer den Speed suchend, immer das Limit suchend. Und das ist was ich, wie ich den Sport auch weit in Erinnerung behalten möchte, beziehungsweise es kann sich schon mal ergeben in der Zukunft, dass ich mal das ein oder andere Rennen in irgendeiner Serie fahre, aber dann schon mit dem Leistungsgedanken.
Schön.
Das kann ich nicht als ehemaliger Leistungssportler. Nee. Ich tue mir schon schwer, wenn mich beim Laufen mehr überholt, was muss ich ehrlich sagen, nicht passiert, weil davor würde ich lieber tot umfallen. Insofern, das kann ich mir im Auto überhaupt nicht vorstellen.
Das ist doch gut so, denke ich.
Ja.
Gut, ich denke, wir werden da am Ende von unserem Gespräch. Vielen Dank für die ehrlichen Antworten.
Danke.
Und ja, danke wünschen dir alles Gute für die Zukunft in deinen weiteren Aktivitäten. Und war schön. Nochmal danke.
Ja, danke. Danke euch vielmals. Hat Spaß gemacht, wieder mal drüber zu reden. Und euch eine gute Zeit. Passt auf euch. Bleibt gesund. Haltet euch brav an die Maßnahmen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Okay. Das machen wir.
Ja, perfekt. Und wir hören uns in der näheren Zukunft wieder, gell? Danke.
Vielen Dank.
Danke dir.
Danke. Ciao.
Tschüss.